Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich habe heute Achim Wölfel zu Gast und freue mich sehr, dass wir über das Thema EU-Wahl 2025 und die Beteiligung junger Menschen sprechen werden. Achim Wölfel ist seit 2020 im Nordrhein-Westfalen Landesgeschäftsführer des Landesverbandes NRW und leitet das Landesbüro von Mehr Demokratie e.V. in Köln. Herzlich willkommen, schön, dass wir heute miteinander sprechen, Herr Wölfel.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, wenn wir auf Ihren Verein vielleicht als erstes mal schauen und das Thema EU-Wahl und die junge Generation kurz noch zurückstellen, dann sind Sie seit 30 Jahren als Mehr Demokratie e.V. aktiv, um direkte Demokratie und Bürgerbeteiligung voranzubringen, um mehr Transparenz und faires Wahlrecht einzusetzen. Bei Mehr Demokratie denke ich immer direkt an Willy Brandt, der mal gesagt hat, wir müssen oder wir wollen mehr Demokratie wagen. Sind Sie in Willy Brandts Geiste unterwegs oder was ist eigentlich das, was Sie sozusagen vorhaben, was Ihre Inspiration ist und was Sie praktisch den ganzen Tag in Ihrem Verein und mit Ihrem Verein so tun?
Ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus ja Parallelen vielleicht gibt. Das liegt schon allein daran, dass es begrifflich so nah beieinander liegt. Wir werden durchaus auch häufiger mal ja als Mehr Demokratie wagen vorgestellt bei Veranstaltungen. Eine organisatorische Verbindung oder auch eine Tradition, eine gemeinsame gibt es da aber eigentlich nicht. Oder wie Mehr Demokratie angefangen hat, das ist vor 35 Jahren, haben sich ein paar, das waren Studis hauptsächlich, in Bonn zusammengesetzt und sich überlegt, dass es doch schön wäre, wenn es den bundesweiten Volksentscheid in Deutschland gibt, wie man das aus der Schweiz kannte. Und dann hat sich dann ein Verein gegründet, ein gemeinnütziger, ein überparteilicher Verein. Und der hat dann ja eben zu dieser Frage viel gearbeitet und über die letzten 35 Jahre aufgefächert thematisch. Und so kamen ganz, ganz viele Fragen rund um unsere Demokratie dazu, also zur Bürgerbeteiligung, gelosten Formaten, Lobbykontrolle und Transparenz. Zur direkten Demokratie arbeiten wir weiterhin sehr viel, aber auch zu Fragen wie, ja, wie kann ein modernes, inklusives, besseres Wahlrecht aussehen oder wie könnten Parlamentsreformen heute aussehen? Und uns leitet so ein bisschen an, dass wir sagen, naja, Demokratie kann immer noch inklusiver gestaltet werden, immer noch ja, partizipativer, wir können noch mehr Menschen beteiligen und wir glauben auch, man kann den Menschen noch mehr zutrauen, als wir es vielleicht bislang machen. Also, dass wenn man Vertrauen in den Einzelnen, die Einzelne setzt, dass die dann auch fähig sind, gute politische Entscheidungen zu treffen.
Sehr spannend, sehr wichtige Arbeit auch. Na klar, das Konzept direkter Demokratie ist nicht ganz unumstritten. Vielleicht kommen wir später noch dazu, das auch noch mal zu hinterfragen. Aber wenn wir mal auf eine besondere Gruppe blicken, nämlich die junge Generation, junge Menschen, die ja in besonderer Weise auch auf unsere Welt blicken. Ich habe dazu mal eine RND-Forsa-Umfrage herausgesucht und da heißt es, dass immerhin 50% der jungen Menschen ohnmächtig an unsere Zukunft denken oder daran, wie die Gesellschaft aussehen wird in ungefähr 10 Jahren. Sie blicken mit Sorge in die Zukunft, aber gleichwohl fast 2 Drittel der jungen Generation sagen, sie sind neugierig, wenn sie in die Zukunft blicken. Wie passt das zusammen?
Ich könnte mir vorstellen, diese Sorge, die ist natürlich nicht unbegründet, wenn man sich anschaut, mit was für Krisen wir heutzutage umzugehen haben. Also es herrschen einfach Kriege auf der Welt, auch geografisch sehr nah der Ukraine, aber auch im Nahen Osten, die uns sehr nah gehen. Der Klimawandel ist präsenter, die Zahlen dazu kennen wir schon lang und wissen, was das perspektivisch bedeutet, aber durch zum Beispiel Bewegungen wie Fridays for Future und riesigen Demonstrationen die letzten Jahre ist das Thema einfach in den Vordergrund gerückt. Und ich glaube, das ja, besorgt junge Menschen. Die Zahlen wiederum besorgen mich oder uns. Ich glaube, das muss uns auch Sorgen machen. Denn ja, aus so einer Zukunftssorge heraus ist es schwierig zu gestalten. Auf der anderen Seite kommt dann dieser Optimismus ins Spiel, den es eben doch auch gibt, weil vieles, glaube ich, auch sehr gut funktioniert und vieles auch vielleicht heute sehr viel besser funktioniert als vor 30 Jahren, vor 50 Jahren. Und damit gilt es jetzt eben zu arbeiten. Ja.
Und das tun Sie ja auch, wenn Sie beispielsweise mit Ihren Projekten ja auch in die Schulen gehen. Wie läuft es denn da ab und welche Erfahrungen machen Sie im Umgang mit jungen Schülerinnen und Schülern an den Schulen?
Also wenn wir an Schulen gehen, ist meine Erfahrung, dass junge Menschen wahnsinnig interessiert politisch sind. Also das ist hochinteressant. Da merkt man überhaupt nichts von, ja, so einer manchmal prognostizierten Politikmüdigkeit oder gar Verdrossenheit. Ich glaube, damit ist man vielleicht auch etwas vorschnell in der Diagnose häufig. Was wir feststellen, ist eben, dass sich politisches Engagement aber auch stark verändert hat die letzten Jahre und Jahrzehnte, was vielleicht manchmal zu diesen Diagnosen führt. Zum Beispiel spielen Parteien eine viel kleinere Rolle heute für das Engagement von jungen Menschen, als das noch vor Jahrzehnten der Fall war. Heute wird sich eher in Initiativen, in losen Gruppen engagiert und punktuell, als jetzt in einer Partei über Jahrzehnte und dann wird die nicht mehr gewechselt und dann ist man da jede Woche bei der Ortsvereinssitzung. Also da hat sich viel getan. Viel hat sich auch in den digitalen Raum tatsächlich verschoben.
Wir sehen das ja auch in Bezug auf Fridays for Future beispielsweise, so soziale Bewegungen, die sich gründen, die sich auch durchaus aus der jungen Generation heraus oder unter den jungen Menschen gründen, die aber eben kein Interesse mehr an Parteien haben. Die Parteienvorstellung in der Politikwissenschaft belegt das eben auch sehr deutlich. Und das kann dann schon mal passieren, dass Menschen dann erkennen, dass sie nur gestalten können, indem sie sich einer politischen Partei anschließen. Aber man hat schon den Eindruck, dass sich die Parteienverdrossenheit eben besonders auch unter den jungen Menschen breit macht. Ja, wenn wir mal darauf schauen, also in diesem Jahr wird das Europaparlament gewählt. Es ist ja nicht die Europawahl, sondern es sind die Europawahlen, die dann tatsächlich vom 6. bis zum 9. Juni in 27 Mitgliedstaaten stattfinden werden. Am 9. Juni wird in Deutschland gewählt. Und wir haben es mal nachgeschaut. Abgesehen davon, dass die Wahl jetzt erstmals bereits ab 16 Jahren zugelassen ist, wählen anders als 2019 nicht nur 3,7 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler, sondern durch das Herabsetzen des Wahlalters 4,8 Millionen potenzielle deutsche junge Menschen das Europaparlament. Aber zu dieser Wahrheit gehört eben auch, dass 2019 nur 42% von diesem Erstwahlrecht Gebrauch gemacht haben. Das ist eine verschwindend geringe Zahl, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diese Second Order Election, wie wir die Europawahlen immer nennen, also Wahlen zweiter Ordnung, tendenziell davon betroffen sind, dass weniger Menschen zur Wahl gehen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag 2019 bei 61% und im EU-Durchschnitt bei 51%. Aber nichtsdestotrotz sind es ja doch 20 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung, wenn wir auf Erstwählerinnen und Erstwähler blicken. Das sollte uns ja schon ein bisschen bedenklich stimmen. Und insofern ist sicherlich politische Bildung auch und gerade in Schulen total wichtig. Wie sehen Sie das?
Ja, ganz genau so. Also ich glaube, das Thema Wahlbeteiligung sollte uns beschäftigen und wird uns auch in Zukunft noch mehr beschäftigen. Es gibt Wahlen wie die Bundestagswahl, da haben wir eher weniger mit dem Problem der niedrigen Wahlbeteiligung umzugehen. Anders sieht es schon bei Landtagswahlen aus, wo es durchwachsen ist von Land zu Land. In NRW hatten wir hier eine historisch niedrige Beteiligung bei der letzten Landtagswahl. Bei Kommunalwahlen haben wir teilweise noch 30%, 35% Beteiligung. Und bei Europawahlen, auch hier ist es so, dass die Wahlbeteiligung zumindest im Trend rückläufig ist seit den 80er Jahren. Und dann kann man sich immer drüber streiten, wie hoch muss sie denn jetzt sein, dass es noch irgendwie okay ist? Ab wann ist es denn sehr kritisch? Aber ich glaube, fast jeder kann sich darauf einigen, dass es ideal wäre, wenn sich mehr Menschen an Wahlen beteiligen.
Und jetzt haben Sie sich ja eine neue Idee einfallen lassen, wie man Schülerinnen und Schüler, wie man die junge Generation auf diese Europawahl vorbereiten kann, wie man sie mitnehmen kann und auch sensibilisieren kann und auf ihr Erstwahlrecht auch aufmerksam machen kann, oder ihr Wahlrecht. Sie sind Erstwählerinnen und Wähler, aber es ist ja dann faktisch das Wahlrecht, nämlich das NRW-Schulprojekt zur EU-Wahl. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, der Anlass für unsere Überlegungen, dieses Schulprojekt zu starten, war eben die Landtagswahl 22 hier in NRW mit dieser historisch niedrigen Wahlbeteiligung. Wir dachten uns, da müssen wir doch irgendwas zu machen. Was könnte man denn da tun? Dann kam eben hinzu, dass bei der Europawahl jetzt erstmals 16- und 17-Jährige schon wählen dürfen. Wir uns dachten, dann gehen wir doch an Schulen. Denn ja, aus der Forschung, aus einer Bertelsmann-Studie haben wir gelesen, quasi, dass wer einmal wählen geht, der hat eine ungleich höhere Wahrscheinlichkeit, dass er im Laufe seines Lebens wieder wählen geht. Steht somit also, wenn wir recht früh ansetzen, sehr, sehr lange bei Wahlen breit. Und dann dachten wir uns, gut, dann setzen wir bei den Jüngsten an. Das lohnt sich, gehen an Schulen. Und jetzt haben wir einen Schulwettbewerb gestartet, gemeinsam mit noch anderen Partnerorganisationen, Democracy International, dem Wissenschaftscampus NRW und den Young European Professionals. Und hier treten jetzt 5 Schulen, hauptsächlich aus dem Ruhrgebiet, gegeneinander an, in einem spielerischen Wettbewerb. Und die erarbeiten Ideen, wie denn die Europawahl an ihrer Schule, das ist erstmal so der Radius, den wir gewählt haben, an ihrer Schule bekannter gemacht werden kann. Also wie junge Menschen, aber auch die Lehrkräfte theoretisch, auf diese Wahl aufmerksam gemacht werden können und wie auch zum Wählen angeregt werden kann. Also die Bedeutung der Wahl herausgestellt werden kann. Dazu ja, finden 2 ganztägige Workshops an den Schulen statt. Das sind Gesamtschulen, Berufskollege, Gymnasien. Und in diesen Workshops werden dann ja einzelne Beiträge erarbeitet. Da ist theoretisch alles denkbar, also von einer Social Media Kampagne über einen eigenen kleinen Vortrag, mit dem beispielsweise eine Klasse dann durch Parallelklassen tingelt und dort die EU-Wahl vorstellt, oder ein Infostand in der Aula der Schule. Da, ja, lassen wir einfach mal auf uns zukommen, was die Schülerinnen und Schüler so Kreatives zu bieten haben. Am Ende des Wettbewerbs wird es dann eine Abschlussveranstaltung geben. Da werden dann die Beiträge präsentiert und wie das bei Wettbewerben so ist, gibt es dann auch einen Preis. Genau.
Ja, das ist ein spannendes Unterfangen. Und ich freue mich ja auch, dass ich in die Jury berufen wurde und mit darüber entscheiden kann, was dann die kreativsten, die tollsten Ideen sind. Bin schon ganz gespannt darauf. Wie ist der Zeitrahmen? Bis wann müssen die Projekte eingereicht werden?
Also die Workshops finden an den Schulen zwischen Mitte April und Mitte Mai statt. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler nochmal Zeit bis zur Europawahl, also bis zum 9. Juni, an ihren Projekten zu feilen. Im Anschluss trifft sich dann die Jury. Wir freuen uns sehr, dass Sie in der Jury dabei sind, Frau Schwanholz. Es ist weiterhin in der Jury noch Linda Kastrup, die Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, und der Milan Tabisch von der Initiative. Jetzt muss ich den Namen noch mal kurz nachgucken, dass ich das nicht falsch sage. Genau, von der Initiative Ruhrpott für Europa, kommen auch aus der Gegend, und so haben wir da, glaube ich, auch eine echt sachkundige Jury. Die Bewertung der Beiträge findet dann statt in diesem Zeitraum zwischen, sage ich jetzt mal, Ende der Europawahl und Sommerferien in Nordrhein-Westfalen.
Ja, schön. Eine schöne Idee auf jeden Fall, an der ich mich selber gerne beteilige. Aber ich muss trotzdem noch mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen, ich mich nämlich gefragt habe: Berufskolleg, Gymnasium, Gesamtschule. Man hat so ein bisschen den Eindruck, es sind wieder die, frei nach dem Motto, wer hat, dem wird gegeben, die vielleicht sowieso schon was in die politische Bildung stecken und für die Demokratie sowieso schon ein Begriff ist. Aber was ist mit Realschulen, mit Hauptschulen? Also, wie kommt es zu der Auswahl genau dieser Schulformen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Und Es hatte in dies, also ich glaube, wir müssen nämlich all diese Schulen ansprechen. Es hatte in diesem Fall ja pragmatische Gründe mitunter. Also, dass wir eben bei der Europawahl jetzt erstmals 16- und 17-Jährige haben, die wählen dürfen. Und die sind eben hauptsächlich in jenen Schulformen anzutreffen. Also so konnten wir Schulklassen auswählen, in denen alle Schülerinnen und Schüler 16 und 17 mindestens sind. Hinzu kam, dass wir jetzt Schulklassen ausgewählt haben, die in Gegenden sind, in denen die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl unterdurchschnittlich war. Also das war für uns jetzt hier das Kriterium. Gleichwohl ist schon die Idee, dieses Projekt, wenn das jetzt gut läuft, wir verstehen das auch als Pilotprojekt, bei zukünftigen Wahlen, beispielsweise bei der Landtagswahl 2027 in NRW, wo voraussichtlich auch mit 16 schon gewählt werden darf, noch auszuweiten und auch weitere Schulformen mit einzubeziehen, insbesondere zum Beispiel Berufsschulen. Also das stand auch schon jetzt auf dem Zettel, und da hoffen wir, dass wir da auch noch aktiver werden können.
Jetzt haben Sie ja schon ein paar Beispiele auch referiert, was da gegebenenfalls bei rauskommen soll. Ich glaube, dass insgesamt es super wichtig ist, dass die bevorzugten oder auch geeigneten Kommunikationsformen, Formate gewählt werden, um junge Menschen anzusprechen, wenn es um Demokratie geht, wenn es um Mitmachen, Partizipation und so weiter geht. Was sind da denn aus Ihrer Sicht und auch aus Ihrer Erfahrung die geeigneten Formate, also jenseits der Kreativität, die vielleicht aus diesem Wettbewerb dann oder ganz sicher aus diesem Wettbewerb entstehen wird? Aber was sind denn ansonsten herkömmliche Wege? Denn wir haben es gehört, es sind ja nur 5 Schulen, die mitmachen können, aber es sind weitaus mehr junge Menschen in Nordrhein-Westfalen oder auch deutschlandweit, die natürlich wahlberechtigt sind.
Ja. Jetzt muss ich eine kleine Zwischenfrage stellen. Bezieht sich die Frage auf den Schulwettbewerb, was da die Formate drin sind oder wie man quasi
Gesamtansprache
allgemein?
junger Menschen, also wenn man sie für Wahlen begeistern will, was sind denn Wege der Kommunikation? Weil ich sage mal, ein Wahlspot im Fernsehen haben früher viele geschaut, aber heutzutage ist das ja, das hat ja keine Reichweite mehr, wenn wir uns anschauen, wie alt der Durchschnittszuschauer ist. Erreichen wir damit die jungen Menschen nicht mehr, weil die vielleicht nicht kein analoges Fernsehen mehr schauen, nur noch über Streamingdienste und so weiter. Audiovisuelle Formate konsumieren. Also was sind aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht sozusagen adäquate, bevorzugte, geeignete Kommunikationswege, wie man junge Menschen erreichen kann?
Ja. Ich glaube, wenn wir junge Menschen wirklich zielgruppengerecht erreichen möchten, dann führt kein Weg dran vorbei, auf Social Media zu gehen, in den digitalen Raum zu gehen. Gleichzeitig ist es auch damit nicht getan, weil es dann wieder bestimmte Formate gibt, die werden von bestimmten Gruppen nachgefragt. Andere erreicht man damit wiederum gar nicht. Also da gibt es dann auch riesige Unterschiede zwischen denen, die TikTok nutzen, andere, die bei Instagram sind, die Blogs lesen, die auf bestimmten Websites sich informieren oder YouTube. Ich glaube, da muss man eine große Bandbreite abdecken, wenn man wirklich alle jungen Menschen erreichen will. Dann ist es aber auch so, dass man nach wie vor auf dem analogen Weg junge Menschen ansprechen kann, und ich glaube auch sollte. Also zum Beispiel direkt an Schulen geht. Also an Schulen, an Universitäten, an, ja, vielleicht auch in den öffentlichen Raum mehr, also dass man beispielsweise in Bahnhöfen, in hochfrequentierten öffentlichen Räumen junge Menschen politisch anspricht, Bahnhöfe, Einkaufszentren, öffentliche Plätze. Also all das, glaube ich, wird noch nicht in dem Ausmaß gemacht, in dem man es machen könnte. Kürzlich habe ich was Interessantes aufgeschnappt, also das aber nur so am Rande, dass beispielsweise auch über Payback, nicht PayPal, sondern Payback, dieses Programm, junge Menschen erreicht werden können über Umfragen, die man da mitmachen kann. Und ich möchte jetzt hier gar keine Werbung machen, aber habe das eben so selbst kürzlich erst erfahren, dass darüber Teilnehmende auch für Veranstaltungen, für größere gefunden werden. Also vielleicht muss man da einfach auch etwas kreativer und mutiger noch werden in der Wahl der Kommunikationskanäle.
Ist ja implizit auch ein bisschen Werbung für die politischen Parteien, weil für die ist es ja auch wichtig, ihre Programme zu transportieren. Wir wissen, dass es eine Partei, mindestens eine Partei am rechten Rand, ziemlich gut beherrscht, bestimmte Medien zu bespielen, nämlich die sozialen Medien, das Web 2.0. Und wir sehen insgesamt ja gerade mit großem Entsetzen, kann man sagen, dass die rechten Kräfte erstarken. Und es ist jetzt auch für die Europawahl nach Wahlumfragen so, dass es zu erwarten steht, dass Rechte eigentlich in ganz Europa sowohl populistische als auch extremistische Kräfte weiter zulegen werden. Und ich habe mich gefragt, und damit sind wir ein bisschen wieder bei der Anfangsfrage des Podcasts zum Thema direkte Demokratie, wenn das Ihre Kernforderung ist und wenn Sie auch sagen, sowas wie ein Volksbegehren, das ist doch was, das ist ja das, was letztlich Populisten auch fordern, aber wir in der Politikwissenschaft sind eigentlich ein bisschen zurückhaltender und sagen, na ja, das machen auch hier nicht alle von ihrem Recht Gebrauch, sich direkt zu beteiligen. Und sehen wir nicht hier umso mehr, weil wir diese Transmissionsriemen zwischen Gesellschaft und Politik, die politischen Parteien eben hier nicht mehr haben, für die Bündelung von Interessen oder die mit ihren Programmen bestimmte ideologische Strömungen abdecken. Das sehen wir da alles nicht mehr, sondern bei direkter Demokratie. Ist Manipulierbarkeit oder auch Anfälligkeit vielleicht für manipulative Kräfte, für die vielleicht auch einfach nur finanzstarken Interessen sich durchzusetzen, exorbitant höher. Insofern frage ich mich, wie passt das zusammen oder besser gesagt, clasht das an der Stelle nicht vielleicht?
Ja. Also ich glaube, die genannten Thesen würde ich wahrscheinlich auch ein Stück weit in Frage stellen. Also ob denn da tatsächlich die ja, Manipulationsanfälligkeit höher ist beispielsweise. Oder aus der Wissenschaft wird ja auch viel mit den Zuständen in der Weimarer Republik argumentiert und das nach wie vor, obwohl man da schon relativ klar ist eigentlich, dass da die direkte Demokratie nicht ausschlaggebend war für all das, was später gefolgt ist. Die schlimmsten, jetzt mal, also das ist vielleicht etwas salopp formuliert, aber die schlimmsten Demagogen sind über Wahlen an ihre Macht gekommen. Das aber nur quasi am Rande. Ich glaube, eine vielfältige Demokratie lebt eben von der Kombination unterschiedlicher Beteiligungsmöglichkeiten. Und das sind Wahlen, ganz wichtig, als zentrale Säule. Das sind aber auch Beteiligungsformate wie etwa geloste Bürgerräte oder Bürgerversammlungen, digitale Beteiligungsformate. Und das sind direktdemokratische Mitbestimmungsmöglichkeiten. Denn wir wissen eben auch, und auch wissenschaftlich ist das ganz gut belegt, dass es eine große Sehnsucht in der Bevölkerung gibt nach mehr Mitbestimmung. Da sind die Zahlen sehr, sehr hoch. Natürlich steht dann auf einem anderen Blatt Papier immer, wer beteiligt sich dann, wenn diese Möglichkeiten da sind. Aber dass es erstmal mehr Optionen gibt, sich einzubringen, das ja, zeigen die Zahlen einfach ganz gut. Und dann müssen sich direktdemokratische Beteiligungsmöglichkeiten eben den gleichen Herausforderungen stellen wie auch Wahlen, beispielsweise was die Beteiligung daran angeht. Also wo Wahlbeteiligung ein Problem ist, da ist auch meistens Abstimmungsbeteiligung ein Problem, wenn wir darüber sprechen, dass bei Wahlen sich eher bestimmte Gruppen weniger beteiligen, zum Beispiel mit Migrationshintergrund, mit niedrigeren Bildungsabschlüssen. Das haben wir genauso bei der direkten Demokratie. Also das sind einfach ähnliche Phänomene, die da auftreten und so unser politisches System als Ganzes betreffen. Hinzu kommt noch, rechte Kräfte fordern ja auch immer wieder mehr direktdemokratische Mitsprache, haben dabei aber eine ganz andere direkte Demokratie vor Augen als beispielsweise unser Verein. Und haben, glaube ich, auch eine recht unrealistische Vorstellung davon, was denn direkte Demokratie eigentlich bedeutet. Also da wird dann häufig angenommen, naja, es gäbe so etwas wie so einen deutschen Volkswillen und der kommt dann wirklich mal zum Ausdruck, wenn es soweit ist. Diese Annahme ist aber völlig falsch einfach. Also das liegt erstens daran, dass es das nicht gibt, diese eine Meinung. Und rechte Forderungen nach direkter Demokratie werden auch dann immer leiser, wenn beispielsweise eher progressive Inhalte beschlossen werden bei Referenden, Bürger entscheiden, auch bei Abstimmungen im Ausland. Also immer dann heißt, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee. Also da wird sehr vom Ergebnis her gedacht. Die Berichterstattung war wesentlich leiser jetzt aus der rechten Ecke, als es zum Beispiel darum ging, dass die Rente in der Schweiz erhöht wurde über so eine direktdemokratische Abstimmung. Und dann kommt noch hinzu, dass dann häufig auf die Schweiz geschielt wird und gesagt wird, naja, die machen das auch. Und dann gab es ja zum Beispiel diese unsägliche Abstimmung über ein Minarettverbot. Die wird immer als allererstes genannt, wenn es um die direkte Demokratie geht. Und dann wird gesagt, naja, gut, sowas wünscht man sich insgeheim. In Deutschland wäre so etwas völlig undenkbar, weil es bei uns Verfassungsgerichte gibt und so, insbesondere ein Bundesverfassungsgericht, das so eine Abstimmung schon von Anfang an abräumen würde. Also das lässt einfach unser Grundgesetz überhaupt gar nicht zu. Auch hier unterscheidet sich dann einfach die Forderung und das Menschenbild, das dahinter steht. Ich glaube aber, die Sorge davor oder der Umstand, dass auch Rechtspopulisten sich für mehr direktdemokratische Mitsprache, auch für mehr Bürgerbeteiligung einsetzen, sollte nicht dazu führen, dass Beteiligung ganz allgemein eingeschränkt wird oder man auf dem Feld sich ängstlich zurückzieht und den Rechten das Feld überlässt. Denn gerade jetzt oder gerade dann ist es ja eigentlich wichtig, unsere Demokratie aktiv mitzugestalten und nicht dafür zu sorgen, dass sie immer weiter abgebaut wird, weil das ist das eigentliche Ziel dann eben jener Kräfte.
Ich glaube, ich kann sehr, sehr gut leben, auch mit der Differenzierung zu sagen, direkte Demokratie ist keine Alternative, sondern eher eine komplementäre Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Und man muss dann eben schauen, welche Sachfragen und Politikinhalte, welche Policies man dann eben Menschen und auch wem zur Auswahl stellt. Da glaube ich, kann ich ganz gut mitgehen. Ja, wir sind schon wieder am Ende, schon fast wieder ein bisschen über die Zeit. Der politische Pausenpodcast zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass er wirklich sehr kurz ist. Und ich glaube, was zu dem zuletzt Gesagten von Ihnen ganz gut passt, ist, der Wunsch in Ihrem Buch Ihrer Bundesvorsitzenden von Mehr Demokratie e.V., Claudine Niert, die sagte, Demokratie der Zuneigung. Das ist doch was Wünschenswertes. Das klingt doch wirklich schön. Ich glaube, da können wir uns alle dahinter versammeln. Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein interessantes Gespräch. Und ich glaube, unser aller Wunsch wäre, dass die, die jetzt das Wahlrecht erstmalig haben, wirklich zur Wahl gehen. Weil wie Sie sagen, aus der Forschung wissen wir, wer einmal wählt, geht mit höherer Wahrscheinlichkeit wieder wählen. Und das sollte im Sinne einer starken Demokratie alle unser Wunsch und Ziel sein. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Achim Wölfel von Mehr Demokratie e.V.
Herzlichen Dank auch meinerseits für das Gespräch.